Johannes 20, Verse 1 bis 18. Am ersten Tag nach dem Sabbat, früh am Morgen, als es noch dunkel war, ging Maria Magdalena zum Grab. Als sie sah, dass der Stein nicht mehr vor dem Eingang des Grabes lag, lief sie zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte. Aufgeregt berichtete sie ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Da beeilten sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, aber der andere war schneller als Petrus und kam zuerst am Grab an. Ohne hineinzugehen, sah er in die Grabkammer und bemerkte die Leinentücher, die dort lagen. Dann kam auch Simon Petrus. Er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leinentücher zusammen mit dem Tuch, das den Kopf Jesu bedeckt hatte. Es lag nicht zwischen den Leinentüchern, sondern zusammengefaltet an der Seite. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, in die Grabkammer. Er sah sich darin um. Und nun glaubte er, dass Jesus vom Tod auferstanden war. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Stelle in der Heiligen Schrift noch nicht verstanden, in der es heißt, dass Jesus von den Toten auferstehen wird. Die Jünger verließen das Grab und gingen nach Jerusalem zurück. Inzwischen war auch Maria zurückgekehrt und blieb voller Trauer vor dem Grab stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah plötzlich zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, an der Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. »Warum weinst du?«, fragten die Engel. »Weil sie meinen Herrn weggenommen haben, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben«, antwortete Maria Magdalena. Als Maria sich umdrehte, sah sie Jesus vor sich stehen, aber sie erkannte ihn nicht. »Warum weinst du?«, fragte er sie. »Und wen suchst du?« Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb: »Hast du ihn weggenommen? Dann sage mir doch, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus nun. Da fuhr sie zusammen und erkannte ihn. »Rabuni«, rief sie, das ist Hebräisch und heißt »mein Meister«. Doch Jesus wehrte ab: »Halte mich nicht länger fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater zurückgekehrt. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.« Maria Magdalena lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen: »Ich habe den Herrn gesehen.« Und sie erzählte alles, was ihr Jesus gesagt hatte.
Kennt ihr die Teenfreizeit? Na klar, viele von euch kennen die Teenfreizeit. Wer war als Teilnehmer mal dabei? Oh, okay, die jungen Leute sind heute unterwegs. ich habe so manche Erinnerungen an die Teenfreizeit. Viele von euch kennen vielleicht auch andere Freizeiten, wenn ihr gerade diese Teenfreizeit nicht kennt, die bei uns im Gemeindebund angeboten wird, Jugendfreizeiten oder sonst etwas. Und auf der Teenfreizeit war es immer so, dass ein Abend heiß ersehnt war. Ehemalige Teilnehmer, welcher Abend war das? Montag, ja, abgesehen vom Montag. Das war der Tag, an dem es oft Tränen gab, weil es um Jesus und das Kreuz ging. Aber dann gab es noch einen anderen Abend, der war heiß ersehnt. Der bunte Abend natürlich. Was geschieht am bunten Abend? Spaß. Alle dürfen sich was ausdenken, alle dürfen was vormachen. Auf der Bühne präsentieren, vorsingen oder sonst etwas. Manche Abende sind richtig gut gelungen, manche sind total aus dem Ruder gelaufen, man wusste nie so richtig, wie das Ganze endet. Die Teens hatten irgendwelche Sachen vorbereitet, die Mitarbeiter auch. Und der größte Spaß für die Teens war es immer, wenn sie etwas für die Mitarbeiter vorbereitet hatten. So nach dem Motto, machen mal so eine kleine Rache, ne? Und dass irgendwelche Mitarbeiter nach vorne gerufen wurden und irgendetwas machen mussten, irgendwas essen mussten, irgendwelche komischen zusammengestellten Sachen, die natürlich nicht wirklich gut geschmeckt haben, aber man musste dann da durch. Oder sich, was weiß ich, wie viele Tischtennisbälle kann man sich in den Mund stecken oder solche Sachen. Oder wie viel Wäsche klammern ins Gesicht. Peinliche Aufgaben erledigen und so weiter. Und an einem Abend kamen die Teens auf die glorreiche Idee, und ich bin gespannt, ob jemand von euch, die ihr damals dabei wart, auch dabei wart, dass zwei Mitarbeiter gegeneinander tanzen sollten. Erinnert ihr euch? Vielleicht. Also, folgendes war der Plan. Zwei Mitarbeiter, natürlich willkürlich ausgewählt, wurden nach vorne gerufen und mussten auf der Bühne gegeneinander tanzen. Der eine Mitarbeiter, der ausgewählt wurde, war Jeffrey Akbotzi. Joko kennt ihn. Ein ganz lieber Bruder aus Hannover, von afrikanischer Herkunft, der hat die Musik im Blut. Wenn der anfängt, seine Moves auszupacken, dann kreischen die Mädels. Großartig. Egal welche Musik, das geht immer ab. Wer sollte der Gegner sein? Der Leiter der Freizeit, also rauf auf die Bühne, Tillmann. Oh Mann, dachte ich, oh nein. Oh Mann. Was für Musik würden Sie nehmen, dachte ich, oh Mann. Es ging los, Michael Jackson. Smooth Criminal. Ding, 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 ding. Könnt ihr euch vorstellen, was Jeffrey gemacht hat? Könnt ihr euch vorstellen, was Tillmann gemacht hat? Es war mir so unangenehm, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich liebe ja Tanzen, mache ich mein Leben lang, aber ich habe mehr so eher so was Vorbereitetes, Choreografien, in die ich mich dann reinschmeißen kann oder irgendwelche Tanzschritte oder sowas. Aber so Freestyle auf der Tanzfläche, also und dann noch mit Leuten, die zugucken und dann noch Teens. Es war Spaß, ich weiß, aber ich konnte mich nicht so richtig reinfallen lassen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre. Das war echt blöd für mich. Das hat ganz schön geknabbert bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es versucht leicht zu nehmen, aber ich bin eben eher gerne vorbereitet. Was war dein schönster, peinlicher Moment, an den du dich erinnerst? Vielleicht hast du auch gerade so ein paar Sachen im Kopf, wo du denkst, oh, ja, das war echt blöd. Fühlte sich nicht gut an. Warum sind uns eigentlich Sachen peinlich? Ich glaube, weil wir gerne kontrollieren wollen, was für einen Eindruck wir bei Menschen hinterlassen. Und das konnte ich nicht. Es war ein Spaß natürlich und es war alles nicht so ernst, aber es war nicht so meins. Es ist mir, vielleicht euch, nehme ich an, es ist uns oft meistens wichtig, was für ein Ansehen wir haben, wie Menschen uns ansehen, was für Gedanken sie über uns haben. Mark Twain hat uns einen denkwürdigen Spruch hinterlassen, der Autor. Tanze, als ob dir niemand zusieht. Singe, als ob dich niemand hört. Liebe, als wärst du nie verletzt worden. Und lebe, als wär's der Himmel auf Erden. Schaut euch dieses Mädchen an. Was für ein Schnappschuss. Wie sie vor diesem Bild tanzt und die Bewegung dieser Frau nachmacht. Großartig. Wenn du dieses Bild betrachtest und den Spruch Zeile für Zeile in dir bewegst, was passiert da in dir? Freiheit. Andere Eindrücke. Lebendigkeit. Gelassenheit. Freude. Bei mir entsteht Sehnsucht. Ich sehe die Leichtigkeit dieses Kindes, die Freiheit. Und ich lese die Worte und ahne die Schwere und Gebundenheit, die hinter diesen Zeilen steht. Ich sehne mich nach der Leichtigkeit. Und doch ist die Gebundenheit und Schwere, die hinter diesen Zeilen steht, eher an meiner Lebensrealität. Mark Twain ging offenbar davon aus, dass wir uns nicht mehr trauen, voreinander zu tanzen, voreinander zu singen, keine Liebe mehr zu wagen und dass wir eigentlich gar nicht mehr richtig leben. Offenbar hat er beobachtet, dass uns etwas fehlt auf der Erde. Und dieses Fehlen hat uns irgendwann verändert. Als Erwachsener wäre es uns sicher peinlich, im Museum vor diesem Bild so zu tanzen. Mitten unter den Leuten. Egal, wer guckt. Warum eigentlich? Was fehlt uns zur Leichtigkeit? Lebe, als wäre es der Himmel auf Erden. Der Himmel ist also nicht auf Erden. Das ist das, was wir auch in der Bibel lesen. Er ist um uns, ja. Er durchdringt uns, ja, aber wir sind getrennt von ihm. Himmel und Erde sind getrennt. Hat es damit zu tun? Uns fehlt etwas, was wir eigentlich haben müssten, was zu uns gehört. Paulus sagt es so: Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Was uns fehlt, ist die Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit, im Griechischen Doxa, im Hebräischen das schöne Wort Kabod. Kabod. Man kann es auch übersetzen mit Ansehen oder Erscheinung oder mit Glanz oder mit Eindruck. Es ist das, was von innen heraus scheint. Das von innen heraus scheinende Wesen, was von außen bemerkt wird, was von außen sichtbar ist. Du siehst einen Menschen und du siehst etwas von seinem Inneren, wenn du ihn anschaust. Du bekommst einen Eindruck von ihm. Das meint dieses Wort Herrlichkeit. Und Gott hatte diese Herrlichkeit in einzigartiger Weise. Und wir hatten sie in der Schöpfung, weil wir seine Abbilder waren. So waren wir geschaffen. Wie in einem Spiegel, der so schräg steht, konnte man in uns Gottes Wesen sehen. Und Gott konnte durch uns auf die Erde leuchten. Seine Herrlichkeit. Wenn ein Mensch im nahöstlichen Denken damals die Schöpfungsgeschichte hörte, dann verstand er etwas, was wir heute nicht mehr so verstehen. Es gab damals dieses, keine Ahnung, es war wahrscheinlich aufgrund verschiedener Erzählungen dieser Art, das Verständnis, dass wenn ein Gott 6 Tage lang etwas schafft, dann schafft er einen Tempel. Und nach 6 Tagen tut er etwas, was in all diesen Geschichten auftaucht. Die Erde war der Ort, an dem Gott wohnen wollte. Er hatte sich einen Wohnort geschaffen, einen Tempel, einen Ort, an dem er sein wollte. Und am 6. Tag machte er ein Abbild von sich. Das taten sie alle in diesen Geschichten. Ein Abbild, was er in diesen Tempel stellen wollte. Die Erde, ein Tempel Gottes und der Mensch sein Abbild. Und Gott sagte: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Dieses Abbild Gottes, was die Herrlichkeit Gottes an sich trägt, was man durch sie sehen konnte, sollte sich vermehren, Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Mit dieser Herrlichkeit sollten wir diese Erde füllen, indem wir uns ausbreiten auf der Erde. Seine Herrlichkeit durch uns weltweit, das war Gottes Plan. Großartig, diese Idee des Zusammenspiels zwischen Gott und Mensch. Gottes Herrlichkeit weltweit durch uns. Nur haben wir die Herrlichkeit verloren, wie Paulus sagt. Und immer wenn wir uns irgendwie gegen Gott entschieden haben, gesündigt haben, erlosch etwas von der Herrlichkeit Gottes in uns. Das war damals so und das ist heute so. Wir können Gott nicht widerspiegeln, wenn wir ihm misstrauen oder gegen ihn handeln oder denken oder reden. Wie wollte Gott weitermachen nach dem Sündenfall? Wie sollte sein Plan zum Zuge kommen, wenn der Mensch als Herrlichkeitsträger nicht mehr zur Verfügung stand? Gottes Plan ging weiter. In dem Moment war er gestoppt wegen der Sünde. Und die Sünde breitete sich aus. Und überall war eben nicht Herrlichkeit Gottes, sondern Bosheit und Schuld und Verletzung und Anklage und Hass und Totschlag. Und immer noch breitet sich das aus in unserer Welt. Aber Gott hatte trotzdem eine Idee, wie es weiterginge. Paulus schreibt in Römer 1 die Folge dieser verlorenen Herrlichkeit. Verwirrung. Können wir kurz reinlesen. Das ist, die Menschen hatten keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihrem Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren, also irgendwelche Götzenstatuen. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Diese Abbilder der Herrlichkeit. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm, dem Schöpfer, der doch für immer, und dienten dem Geschaffenen statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Wie sollte es weitergehen? Kein Himmel auf Erden. Die Menschen hatten verlernt, wer Gott für sie ist. Und wir hatten verlernt, wer der andere für uns ist. Verwirrung. Ab 1. Mose 12 geht es in der Bibel eigentlich nur noch darum, wie Gott diesen Plan dann doch zum Ziel kriegt. Wir beobachten ihn dabei. Es begann mit Abraham, den er beruft, Segen zu sein. Von ihm sollte Segen in die ganze Welt ausgebreitet werden. Dann wird das Volk Israel berufen, Gottes Herrlichkeit weiterzutragen. Aber es gelang nicht. Die Gottesferne in uns und in ihnen war mächtiger und Israel ging ins Exil. Wie würde Gott zum Ziel kommen? Dann kam Jesus. Johannes eröffnet sein Evangelium interessanterweise mit einem Schöpfungsszenario. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und so weiter. Und dann im Verlauf dieses Schöpfungsszenarios, wie er es schreibt, wird Jesus beschrieben. Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Da war plötzlich ein Mensch, der die Herrlichkeit hatte, wie sie gedacht war und wie sie keiner von uns hatte. Ein ganz anderes Gegenüber. Gottes Wesen strahlt durch ihn zu uns und man sah in ihm den Vater. Er war der Spiegel, das Abbild, das wir sein sollten. Von ihm ging Frieden aus. Liebe, Wertschätzung, Mitgefühl, alles, bedingungslos. Menschen mussten nicht schön vor ihm tanzen und nicht schön vor ihm singen. Sie mussten ihn nicht einmal lieben, damit er sie liebte. Er liebte zuerst, trotz allem, was er erlebte mit den Menschen. Und er überwand das Böse, indem er einfach immer weiter liebte. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Bis ans Kreuz. Gerade haben wir uns daran erinnert, an Karfreitag. Im Moment seines größten Leidens sollte seine Herrlichkeit voll zur Geltung kommen. Liebe trotz Hass. Barmherzigkeit trotz Schuld. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, betet er unter unvorstellbaren Schmerzen an diesem Kreuz für seine Peiniger. Tatsächlich, keiner konnte in dem Moment verstehen, was dort geschah. Heute versuchen wir es. Das Kreuz wurde zum Türöffner für die weitere Geschichte der Schöpfung. Der Plan Gottes war und ist ja immer noch, dass die Erde mit seiner Herrlichkeit erfüllt werden würde. Erinnern wir uns nochmal an die Schöpfungsgeschichte, wie sie ablief. Tag für Tag wurde alles vorbereitet und dann kam der Mensch, wurde in diese Schöpfung gesetzt als Abbild Gottes am sechsten Tag. Die Kreuzigung Jesu geschah auch am sechsten Tag. Und Jesus stand, bevor er ans Kreuz geschlagen wurde, vor Pilatus. Und was sagte Pilatus? Seht, der Mensch, wie es wörtlich dort heißt, in Johannes 19,5. Seht, der Mensch. Johannes möchte, dass wir etwas begreifen. Er möchte durch sein Evangelium etwas klarstellen. Mit Jesus bahnt sich eine neue Schöpfung an. Der erste Adam verlor seine Herrlichkeit. Jesus, der zweite Adam, wie Paulus ihn später nennt, trug die Herrlichkeit Gottes in sich. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, schreibt er. Und in Hebräer 1, Vers 3 lesen wir, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Der Plan Gottes war immer noch seine Herrlichkeit auf der ganzen Welt. Und Jesus, der Gottessohn, zeigt, dass ein Mensch die Herrlichkeit in sich tragen kann, den Glanz Gottes bis zum Schluss. Der erste Mensch konnte das nicht. Israel konnte das nicht. Aber er, der zweite Adam, der wahre hohe Priester, wie es von ihm heißt, konnte es. Ein Priester zeigt das Wesen Gottes und stellt Verbindung zu Gott her. Und so betete er am Kreuz das, was wie der Abschluss der Schöpfungsgeschichte klingt. Die Schöpfungsgeschichte endet in 1. Mose 2, Vers 1 mit den Worten: Und so vollendete Gott seine Schöpfung. Und Jesus betet am Kreuz: Es ist vollbracht oder vollendet, wie es auch heißen kann. Merken wir diese Parallele, auf die Johannes uns immer wieder hinweist? Die neue Schöpfung war da und ein Mensch war da, voller Herrlichkeit. Jetzt könnte es doch losgehen. Neue Chance. Aber der neue Mensch war tot. Und Gott ruhte am siebten Tag, am Sabbat, wie bei der Schöpfung. Was würde am ersten Tag der nächsten Woche passieren? Am ersten Tag der neuen Woche kam der neue Mensch wieder, der zweite Adam. Auferstehung. Auferstehung. Und was tat der neue Mensch am ersten Tag der neuen Woche? Er ging in den Garten. Garten, Schöpfung. Interessant. Und für wen hält Maria ihn? Für den Gärtner. Gärtner? Adam? Adam war doch am ersten Tag der Schöpfung, am ersten Tag, wo wir sein Arbeiten sozusagen beobachten dürfen, mit diesem Garten beschäftigt. Jesus wird für einen gehalten, der im Garten beschäftigt ist. Maria macht die beste Verwechslung, die ihr passieren konnte. Die neue Schöpfung beginnt in einem Garten. Johannes macht klar, dass der Anspruch des Christentums nicht ist, dass dieser Jesus von Nazareth einfach eine neue Religion installiert hat oder eine neue religiöse Möglichkeit unter vielen. Bist du Buddhist oder bist du Christ oder bist du... Ist eigentlich nicht so wichtig. Nein, Johannes macht etwas anderes klar. Der Anspruch des Christentums ist es auch nicht, eine neue Ethik zu installieren, eine Liste von Regeln, wie man sich verhalten soll. Oder einen neuen Weg erlöst zu werden. Die machen das halt so und hier wird man so erlöst. Was Johannes uns klar machen möchte, dass der Anspruch des Christentums ist, dass eine neue Schöpfung begonnen hat, mitten in der alten. Er hat das Problem der alten Schöpfung gelöst durch sein sündenfreies Leben und Opfer. Die Auferstehung ist damit der Beginn von etwas wirklich Neuem, Neuanfang, was für die ganze Welt gilt und auf die ganze Welt wirkt. Das war mehr als nur persönliche Erlösung. Das war nur mehr als etwas, was nur für dein und mein Schicksal gilt. Nach dem Motto, die Auferstehung ist der Beweis dafür, dass wir nach dem Tod in den Himmel kommen. Also, wie so wichtig das auch ist, aber es ist das von der Größe dieser Geschichte. Es ist dieser Ausschnitt. Die Geschichte ist viel größer, als dass es nur darum geht, dass Menschen, versteht das nicht falsch, und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich hoffe, das kommt richtig an. Es geht nicht um dich und mich bei der ganzen Geschichte zuerst. Es geht darum, dass Gottes Herrlichkeit auf dieser Welt ausgebreitet wird. Das ist Gottes Plan. Und dann fügt uns Gott da hinein. Und deswegen müssen wir erlöst werden, damit wir frei werden und so weiter, werden wir gleich darüber sprechen. Aber die Reihenfolge muss stimmen. Es geht nicht zuerst um dich und mich. Es geht zuerst um Gottes Herrlichkeit. Das macht Johannes uns klar. Gott schafft eine neue Schöpfung, um neu anzufangen, damit seine Herrlichkeit sich ausbreiten kann in dieser neuen Schöpfung und durch diese neue Schöpfung. Und die Frage ist, willst du diese neue Schöpfung erleben, diesen Neuanfang? Dann verbinde dich. Verbinde dich mit diesem Jesus. Komm meinetwegen nachher und lass uns zusammen beten. Mach diesen Schritt in diese neue Schöpfung hinein, damit auch bei dir endlich das neue Leben losgehen kann. Denn jetzt wird es praktisch. Wie können wir in dieser neuen Schöpfung leben, wenn sie denn durch die Auferstehung begonnen hat? Was macht die Auferstehung für einen Unterschied für uns im Alltag? In Kolosser 3 zeigt uns Paulus, wie wir neu leben können. Es beginnt damit, dass wir im Alltag an Gott denken. Es kommt ein bisschen mehr Schrift. Kolosser 3, 1 bis 4, da heißt es, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Ausrichtung? Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Wir hatten sie verloren, die Herrlichkeit. Und in Christus bekommen wir sie zurück. Wir haben jetzt schon Teil an der Herrlichkeit Christi, nur ist das für diese Welt für uns nicht sichtbar, nicht verständlich. Sie ist aber in uns. Sie ist unser Anspruch. Das Wesen Gottes, die himmlische Welt, ist das, wovon wir lernen, was uns prägen soll, wonach wir uns ausstrecken, worauf wir achten. Unser Vorbild, wie wir es in Jesus verkörpert sehen. Die Welt um uns gibt es weiter, aber wir lassen uns von ihr nicht mehr bestimmen, was unsere Identität und Zugehörigkeit angeht. Das alte Leben, dein altes Leben, mein altes Leben, bestand aus deiner Kultur, aus deiner familiären Prägung, deiner Nationalität, deinem Beruf, deiner Ausbildung, deinem Aussehen, deiner Intelligenz, deiner Ausbildung, hatte ich schon, dem Ansehen, den Abschlüssen, den Etiketten, die du in deinem Leben gesammelt hast. Was dir Menschen gegeben haben. Wenn wir uns angesehen fühlen, fühlen wir uns sicher, fühlen wir uns vorbereitet. Dann können wir ausgelassen tanzen und lieben und singen und leben. Erinnert ihr euch an das Mädchen vor dem Bild? Wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir die richtigen Abschlüsse haben, wenn wir Teil des Betriebes sind, dann fühlen wir uns aufgehoben. Aber das sind alles Dinge, die uns Menschen zusprechen. Aber wenn wir abhängig davon sind, dass die anderen uns Ansehen zusprechen, geben, dann wird mit den ersten Verletzungen die Unbeschwertheit und Leichtigkeit verschwinden. Vielleicht hast du die Leichtigkeit des Lebens verloren, weil du so abhängig bist von dem Ansehen der Menschen. Oder dich so abhängig fühlst, weil da immer die Blicke der Menschen sind. Weil da immer die Frage ist, bin ich noch angesehen? Was denken die anderen von mir? Entspreche ich dem Standard? Mache ich hier alles richtig? Hast du die Leichtigkeit des Lebens verloren, weil du so abhängig bist vom Ansehen der anderen, von dem Ansehen, was andere dir geben? Wisst ihr, Ansehen ist eine Bedeutung von dem Wort Herrlichkeit. Wir können nicht frei leben, wenn wir darauf angewiesen sind, dass andere uns Herrlichkeit geben. Wir können nicht frei leben, wenn wir darauf angewiesen sind, dass andere uns Ansehen und Herrlichkeit zusprechen. Das war nicht so vorgesehen, wir sind nicht so geschaffen. Gott will dir Herrlichkeit geben, seine Herrlichkeit. Darum verändere deinen Blick, sagt Paulus. Achte nicht mehr auf die anderen, ob sie dir Beifall geben oder Likes. Mach dich nicht abhängig davon. Richte deine Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur Welt gehört. Das bedeutet nicht Weltflucht, rausgehen, sich einschließen irgendwo in der Wüste oder sonst was. Sondern es bedeutet, seine Gedanken darauf zu richten, im Alltag nicht beeindrucken zu lassen von dem, von den Aufklebern, die andere dir aufkleben wollen. Der Himmel ist Gottes Bereich, zu ihm gehörst du. All die Etiketten, die Menschen verteilen, können dir egal sein. Du bist sein, du hast eine Herrlichkeit, die mit Christus verborgen ist in Gott. Das ist dein wahres Ich, das ist deine Zugehörigkeit. Hier ist dein Zentrum. Gott ist es, der dir Ansehen schenkt. Er in dir und du in ihm. Und weil das so ist, müssen wir aufräumen in unserem Leben. Letztes Mal haben wir aufgeräumt im Tempel, letzte Woche. Dieses Mal gehen wir noch mehr in unser Leben hinein. Paulus nimmt kein Blatt vor den Mund. Kolosser 3, 5 bis 10. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt früher euch so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen. Den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Oh, krasser Blick. Also Paulus zieht einfach mal den Vorhang zur Seite und sagt so, schauen wir uns das doch mal an. Wie sieht es bei dir aus? Alles auf dem Tisch. lass es los. Es passt nicht mehr zu deinem neuen Leben. Der Geist Gottes will unser Leben bestimmen. Der Geist Gottes will unser Leben bestimmen und die Herrlichkeit Gottes in uns wirken lassen. Wir wollen seinem Bild ähnlich werden oder nicht. Alles, was nicht zu Gott und seinem liebevollen Wesen passt, hat keinen Platz mehr in unserem Leben. Aufräumen, Sünde bekennen, Dinge loslassen, um Vergebung bitten. Auf geht's. Vergebung annehmen und dann leben. Lebe dein erneuertes Leben. Lass den alten Kram los. Lebe das Leben, was dem Himmel entspricht. Versuch, diese Abhängigkeit von Menschen loszulassen. So bist du nicht gemacht. Dallas Willard sagt dazu, zu dem Leben, was dem Himmel entspricht, was wir hier versuchen zu lernen. Dallas Willard, ein geistlicher Lehrer, der wunderbare Bücher geschrieben hat, er sagt etwas schmunzelnd dazu: Gott lässt jeden in den Himmel, von dem er glaubt, dass er es da aushalten kann. Oh, da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Gott lässt jeden in den Himmel, von dem er glaubt, dass er es da aushalten kann. Das ist kein Bibelwort, das ist nur Dallas Willard, aber trotzdem bedenkenswert. Wir trainieren hier das Leben des Himmels als Bewohner der neuen Schöpfung, mitten in der alten, das meint es. Wir wollen jetzt schon in dem sein, was dann sein wird. Und das sieht so aus. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Punkt. Darum, kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. So sieht Herrlichkeit aus, wenn sie in dieser Welt gelebt wird. Das will Gott durch dich und durch uns in dieser Welt ausbreiten. Davon soll die Schöpfung mal erfüllt werden. Und davon sollte die Schöpfung mal erfüllt werden, bis die Sünde kam. Aber nun ist die neue Schöpfung da. Und du bist Teil davon. Du bist neue Schöpfung. Ist jemand in Christus? Neu. Es geht los. Nun kann Gottes Plan, wenn du mit Jesus verbunden bist, auch durch dich weitergehen. Die Herrlichkeit kann sich ausbreiten und sei es durch ein Gebet oder eine Einladung. Verstehen wir, an was für einer großen Sache wir beteiligt sind? Verstehen wir das? Was Gott vorhat? Und glauben wir, dass Gott uns hängen lässt? Wenn er seit Jahrhunderten, Jahrtausenden an diesem Plan arbeitet, dass seine Herrlichkeit sich ausbreitet und wir für diesen einen Menschen beten? Gott möchte uns gebrauchen, wir sind Werkzeug seines Plans. Lasst uns beten für Menschen, lasst uns Begegnung wagen mit Menschen, darauf hoffen und dafür beten, dass die Gespräche um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens gehen. Und seine Herrlichkeit geschmeckt wird von den Menschen, die wir treffen in unserem Leben. In unseren Worten, in unserem Nahsein, wie auch immer. Gott kann es durch seinen Geist tun. In seinem letzten langen Gebet für seine Jünger betete Jesus: Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben. Wow. Wir tragen die Herrlichkeit Jesu in uns. Johannes 17, 22. Vergiss, was die Leute sagen. Nimm diese Etiketten ab. Die Welt kann das nicht verstehen, was es heißt, den Auferstandenen zu kennen. Das verändert einfach alles. Wir kennen das neue Leben. Wir kennen die neue Schöpfung. Ein Leben, was nicht an dieser Welt hängt und an ihren Aufklebern und Likes und was ich sagte. An all diesen Einschätzungen, all diesen Begrenzungen, all diesen Dingen, die uns fesseln und von denen wir uns abhängig machen. Wir müssen daran nicht hängen. Wir kennen das Leben, das vom Himmel kommt. Das ist das neue Leben. Und du hast neues Leben, wenn du mit Jesus verbunden bist. Du hast eine neue himmlische Zukunft, denn Jesus ist auferstanden. Darum tanze. Egal, wer dir zusieht. Egal, was die Menschen denken. Singe, egal, wer dir zuhört. Und setz dort ein, was für dich gilt. Wo du am meisten abhängig bist von diesen Bewertungen anderer Menschen. Und liebe, weil du geliebt bist. Und lebe, weil der Himmel schon auf Erden ist. In dir. Amen.